Moin. Vielen Dank für die nette Begrüßung. Ich habe auch Grüße mitgebracht aus meiner Gemeinde Westerwerleding, Ihren, die meisten kennen das. Und von meiner Frau, die kennen hier allerdings auch die meisten. Ja, ich freue mich, heute hier zu sein, liebe Gemeinde Leer, liebe Schwestern und Brüder und Gäste natürlich auch. Wieder hier zu sein, muss ich eigentlich sagen, denn vor 10 Tagen war ich schon mal hier. Das war das erste Mal, dass ich meinen Fuß in eure neuen heiligen Hallen setzen durfte, nach eurem Umbau. Vor 10 Tagen, am 9. November, gedachten wir, in einem Gottesdienst und anschließend bei einer Gedenkfeier draußen hier ums Eck, der Reichspogromnacht in Leer und in ganz Ostfriesland. Ich war sehr beeindruckt von dem Gottesdienst und vor allem von der anschließenden Gedenkfeier an dem Mahnmal. Die Verlesung der Namen der jüdischen Opfer war schwer zu ertragen. Es wurde der Name genannt und es wurde der Ort genannt, wo sie verstorben sind. Und es wurde das Alter genannt der Opfer. Und die Spanne, wenn ich richtig aufgepasst habe, fing bei 4 an. Bei 4 Jahren und endete weit über 70. Das waren jüdische Mitbürger, die von dem Nazi-Regime ermordet wurden. Und natürlich kennt man die ganze Geschichte. Ich bin nebenan zur Schule gegangen und noch woanders und man hat das alles gelernt, aber wenn man die Namen hört, und es waren, ich meine, ein bisschen über 100, da hat das nochmal ein ganz anderes Gewicht. Warum ist das überhaupt in diesem Land passiert? Wieso war das möglich? Und wir haben uns auf die Fahne geschrieben, nie wieder. Aber kriegen wir das wirklich hin? Heute ist Volkstrauertag. Er zählt zu den stillen Feiertagen. Und ursprünglich war das mal ein Gedenktag an die gefallenen Soldaten des Ersten Weltkrieges. Also die, die zwischen dem 28. Juli 1914 und dem 11. November 1918 gefallen sind. Initiiert von der deutschen Kriegsgräberfürsorge als Gedenktag für gefallene deutsche Soldaten. Erstmals begangen wurde dieser Gedenktag 1922. Paul Löbe, der damalige Reichstagspräsident, hat in dieser Gedenkfeier folgenden Satz gesagt: Leiden zu lindern, Wunden zu heilen, aber auch Tote zu ehren, Verlorene zu beklagen, bedeutet Abkehr von Hass, bedeutet Hinkehr zu Liebe, und unsere Welt hat die Liebe Not. Heute ist der Gedenktag, heute feiern wir diesen Gedenktag für alle Kriegstoten und die Opfer von Gewaltherrschaft aller Nationen. Das bisherige Motto, unter dem auch dieser Gedenktag stand, nie wieder Krieg, ist seit dem russischen Angriff auf die Ukraine, zumindest in Europa, obsolet. Vor diesem Hintergrund ist der vorgegebene Predigttext, die sogenannte Perikope, für diesen Sonntag eine besondere Herausforderung, wenn nicht sogar eine Zumutung. Ich lese uns den Predigttext aus Matthäus 25, die Verse 31 bis 46 nach der neuen Luther-Übersetzung. Überschrieben ist der Text mit vom Weltgericht. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und er wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zur Rechten: Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters. Er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zur Linken: Geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder krank oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Dann wird er ihnen antworten und sagen: Wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Worte der Heiligen Schrift, Worte Jesu Christi. Was für ein Text. Was für eine Rede, die Jesus seinen Jüngern da hält. Ein schwerer Text. Ein schwerer Text in schweren Zeiten. Damals, als Jesus ihn den Jüngern erzählt hat, und heute auch für uns. Dieser Text, so darf ich vermuten, lässt keinen kalt, mich jedenfalls nicht. Und uns Christenmenschen sollte der auch nicht uns nicht kalt lassen. Er fordert uns geradezu dazu auf, sich selbst zu hinterfragen, nach der eigenen Positionierung, nach einer Selbsteinschätzung. Manchen machen diese Jesusworte die Geschichte vom Weltgericht auch Angst. Unser Text, damit man das einordnen kann, steht am Ende der sogenannten Endzeitrede Jesu, steht in Matthäus 24 und 25 und kann ich als Sonntagsnachmittagslektüre nur empfehlen, einmal das in komplett zu lesen. Und wenn man das dann so liest und so ein bisschen hin und her, dann kommen Fragen in einen auf. Mir geht das jedenfalls so. Fragen, die nicht unbedingt einfach sind und bequem und schnell zu lösen. Fragen wie diese. Die stelle ich mir allerdings bei jeder Predigt fast. Was an diesem Text um Himmels Willen und zum Wohle der Menschen ist daran das Evangelium? Was ist an diesem Text die gute Nachricht? Oder Fragen wie diese: Warum mutet Jesus seinen Jüngern diesen Text zu, wo er doch weiß, was kommt? Oder wie sollen wir heute diesen Text verstehen? Und welche Auswirkungen hat er auf mein, auf unser Leben? Und noch viel mehr Fragen. Aber drei sind genug. Am besten, wir fangen mal von vorne an. Also, was an diesem Text ist das Evangelium, die gute Nachricht? Ich meine, irgendjemand muss sich da ja was bei gedacht haben, als er das als Predigttext vorgeschlagen hat. Die kurze Antwort ist: alles. Alles ist die gute Nachricht. Und nicht nur formal, weil das mit Jesus zu tun hat irgendwie. Aber ich gebe zu, die gute Nachricht ist in diesem Text versteckt. Und doch ganz offensichtlich, nämlich schon im ersten Vers, in Vers 31. Ich lese den nochmal, Vers 31 ist wichtig. Die anderen auch, aber Vers 31 ist auch wichtig. Einen Moment. Ja. Der erste Vers geht: Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit. Das ist der erste Vers. Und das ist das pure Evangelium. Weil da ist vom Menschensohn die Rede und da ist von Herrlichkeit die Rede und davon, dass der Menschensohn kommt. Das scheinbare Ende ist erst der Anfang, kann man sagen. Nach der Endzeitrede kommt im Matthäus-Evangelium nämlich die Passion Jesu in den folgenden drei Kapiteln. Also die Geschichte über das Leiden und Sterben Jesu. Aber genau das ist nicht das Ende. Der Tod Jesu am Kreuz ist nicht das Ende. Mit Auferstehung und Himmelfahrt geht die Geschichte des lebendigen Jesus weiter. Nämlich nach Golgatha folgt das leere Grab. Als der, der auferstehen wird, bezeichnet sich Jesus selbst als Menschensohn. Also das ist seine Eigenbezeichnung, nicht nur an dieser Stelle, sondern auch aus anderen. Und nimmt damit Bezug auf Daniel 7, also Altes Testament, Prophezeiung. Und das heißt übersetzt, ich bin der Messias. Ich bin der Gesalbte Gottes. Ich bin der Christus, der, auf den ihr so lange gewartet habt, der, auf den sich eure Hoffnung fokussiert. Und egal, was passiert in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, ich komme wieder. Und zwar komme ich wieder in Herrlichkeit. Als euer Messias, als euer Erlöser, als euer Befreier. Und Jesus kommt ganz offensichtlich, im wahrsten Sinne des Wortes, er kommt für alle sichtbar und erkennbar wieder als Christus Gottes. Nicht verdeckt, nicht inkognito, nicht geheim, nix Bethlehem und kleiner Stall. Alle werden ihn sehen als den König und als den Richter. Er kommt in Herrlichkeit. Herrlichkeit, das wusste ich vorher so gar nicht, man liest da so drüber weg. Herrlichkeit ist einer der zentralsten Begriffe der Bibel. Und ich zitiere jetzt ein Lexikon. Dieser Begriff bezeichnet vor allem im Blick auf Gott dessen Hoheit, dessen Majestät und den überirdischen Lichtglanz, der von seiner Nähe ausgeht. Nachzulesen im Psalm 150 oder 2. Mose 24. Und diese Herrlichkeit Gottes, die ihm eigen ist, ist zugleich das Wesensmerkmal vom Reich Gottes, also von seiner Herrschaft, die kommen soll und die schon angebrochen ist. Und Jesus ist der Herr der Herrlichkeit. Er ist Teilhaber dieser Herrlichkeit. Und bei Jesu Wiederkunft, von der wir vorhin gelesen haben, wird das alles sichtbar. Das ist Evangelium. Jesus kommt in seiner Herrlichkeit, in Gottes Herrlichkeit wieder auf die Welt. Zweite Frage. Warum mutet Jesus seinen Jüngern diesen Text zu, wo er doch weiß, was kommt? Kurze Antwort. Gerade deshalb, weil Jesus weiß, was kommt, nämlich seine Passion, Judas Verrat, das Verlassenwerden von allen Jüngern, Petrus Verleumdung, die Verspottung, die Geißelung durch die Soldaten und schließlich Golgatha, seine Kreuzigung und sein Sterben am Kreuz. Jesu weiß, wie schwer das wird, für ihn selber, aber auch für seine Jünger. Für seine Jünger bricht eine Welt zusammen. Jesus bereitet seine Jünger darauf vor, was kommt. Er bereitet sie darauf vor, solange noch Zeit ist, solange noch alle da sind. Er bereitet sie auf das vor, was kommen wird. Aber er bereitet sie auch vor auf seine Abwesenheit, denn nur der kommt, der wiederkommt, muss erstmal weg sein. Wenn er physisch nicht mehr bei ihnen ist, und das ist leider eine sehr lange Zeit. Jesu, wir haben hier praktisch mit Jesu Vermächtnis zu tun, seine letzten Worte an seinen engsten Freundes- und Weggefährtenkreis, an seine Schüler. Die sollen vorbereitet sein auf das, was kommt. Auf das, was kommt, wenn er wiederkommt. Und das ist unter anderem das Weltgericht. Das wissen wir heute. Das hat noch nicht stattgefunden. Und trotzdem zeigt Jesus den Jüngern, wie gesagt, Kapitel 24 und 25, muss man zusammenlesen, worauf es ihm ankommt. Und zur letzten Frage: Wie, bitteschön, sollen wir heute diesen Text verstehen? Und welche Auswirkung hat er auf mein, auf unser Leben? Jetzt wird's persönlich und zum Teil ungemütlich. Unweigerlich frage ich mich, auf welcher Seite stehe ich eigentlich? Auf der der Schafe oder der Böcke? Rechts oder links? Wie sieht eigentlich mein Habenkonto aus in Bezug auf gelebte Nächstenliebe? Auf meinen Dienst an den geringsten Brüdern und Schwestern, an meinen geringsten Brüdern und Schwestern. Da ist die Rede von Essen, Trinken, Ankleiden. Also im Prinzip Stillung von Grundbedürfnissen. Fremde aufnehmen, Kranke besuchen, Gefängnisbesuche kann man als soziale Kontakte sicher auch unter die Grundbedürfnisse packen. Also im Prinzip nichts Unmögliches, nichts Wildes. Aber, und das, wenn man diesen Text für sich allein liest, kommt dieses Aber unwillkürlich. Es bleibt ein Unbehagen. Und mit dem Aber fängt die Rechtfertigung an. Die Entschuldigung, zumindest die Versuche, sich zu entschuldigen. Die Entschuldigung, nämlich nichts zu tun oder sein eigenes Defizit schön zu reden. Aber ich kenne gar nicht so bedürftige Brüder und Schwestern. Oder anders gesagt, ich kenne gar keine Armen. Ich lebe so schön in meiner Mittelstandsblase. Ich habe da gar keine Berührungspunkte. Die kenne ich gar nicht. Aber wir leben doch in einem Sozialstaat. Es gibt Arbeitslosengeld, Hartz IV, Bürgergeld, keine Ahnung, was es noch alles an Unterstützung gibt. Da muss, bei uns muss doch keiner hungern, dafür ist der Staat doch zuständig. Und wenn der Staat nicht? Aber es gibt doch die Diakonie und die Kleiderkammern. Die kümmern sich doch um die Kranken und um die Armen und um die Nackten, wenn es sowas gäbe. Oder noch eine Einheit kleiner. In der Gemeinde haben wir doch den Besuchsdienst für die Alten. Da sind doch Leute, die besuchen die. Und wenn das eine größere Stadt ist, dann gibt es in der Regel auch einen Besuchsdienst für Gefängnisse, also Gefängnisseelsorge. Und das ist nicht immer nur der Pastor. Und wenn ich persönlich werden will, dann sage ich, aber ich habe keine Zeit, das ist ja die gängige Ausrede, aber wenn man sagt, ich habe Angst um meinen Status, was sollen die Leute denn sagen, wenn ich bei der Tafel mitarbeite? Für sowas hat er Zeit. Aber ich will da nicht mit reingezogen werden. Wer weiß, was das für Leute sind, die da nackt durch die Gegend laufen und nichts zu beißen haben. Oder theologisch. So kann man das Gleichnis heute doch nicht auslegen. Wo bleibt denn da der Glaube und die Gnade? Sollen wir uns jetzt den Eintritt in den Himmel verdienen, selbst verdienen? Und so weiter und so fort. Wir können uns aus unserer Verantwortung nicht rausmogeln. Wir können uns nicht entschulden. Wir haben das gerade gehört beim barmherzigen Samariter. Das geht uns was an, wenn wir damit konfrontiert werden. In einer Bibelarbeit zu diesem Text, zu diesem Gleichnis das Weltgericht, hat Ansgar Hörsting, das ist der Präses der FEG, eine Bibelarbeit gemacht. Sehr zu empfehlen, findet man im Internet unter Ansgar Hörsting, Bibelarbeit und dann den Text, Textstelle dazu nennen. Matthäus 35, 31 und so weiter. Der hat Folgendes geschrieben, der gute Mann. Das Beunruhigendste an dem Text sind ja die Antworten, die die Kandidatinnen und Kandidaten für den Weg zur Rechten und zur Linken auf Jesu Worte geben. Zu denen, die ins ewige Feuer gehen, sagt Jesus als Begründung: Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir nichts zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen und ihr habt mir nichts zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen und ihr habt mich nicht besucht. Und sie antworten dann: Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen oder als Fremden oder nackt oder im Gefängnis und haben dir nicht gedient? Sie wissen nicht, was sie falsch gemacht haben sollen. Sie haben nicht gemerkt, wo sie das von Christus verheißene, gelingende Leben verfehlt haben. Sie sind ehrlich überrascht und verwundert. Und fast hat man das Gefühl, ihnen geschehe Unrecht, weil sie das ja auch gar nicht wissen konnten. Offenbar ist es so, dass wir Menschen so in unseren geschichtlichen Kontext verhaftet sind, dass wir gar nicht merken, was falsch läuft. Wie, so fragen wir heute, wie konnten rechtschaffene Bürger in Deutschland mit ansehen, wie Millionen ihrer jüdischen Mitbürger, Nachbarn, Schulkameraden, Kollegen und was weiß ich nicht noch alles, in den Tod geführt worden sind? Wie konnten sie nur? Und weiter fragt Herr Hörsting: Was wird man einmal über unsere Generation sagen, angesichts der Herausforderungen unserer Zeit? Und die Herausforderungen von unserer Zeit kennen wir alle. Wir brauchen nur einmal Nachrichten zu gucken. Da sind die Kriege, die Herausforderungen durch eine wachsende Weltbevölkerung. Da sind die Flüchtlingsströme. Da sind die Hungerkrisen dieser Welt. Und nicht zuletzt die Klimakrise. Das sind gigantische Herausforderungen. Wie konntet ihr nur? Wie konnten wir nur? Auch wir Christen. Wie konntet ihr nur? Warum habt ihr euch nicht für die wirklich dringenden Themen eurer Zeit engagiert, anstatt euch im Klein-Klein eurer Konfessionen mit euch selbst zu beschäftigen? Und weiter. Dieses Gleichnis, diese Geschichte vom Weltgericht hat kein Happy End. Ein Happy End, das alle in eine schöne Scheinsicherheit entlässt. Nee, sowas macht Jesus nicht. Das Kümmern um den geringsten Bruder oder die geringste Schwester ist nicht schmückendes Beiwerk für eine Kirche, für eine Gemeinde, sondern es ist ihre ureigenste Hauptaufgabe. Das ist Gottesdienst. Die Zuwendung und tätige Hilfe gegenüber unseren Mitmenschen ist Dienst an Christus, an Gottes Sohn. Weil Das habt ihr mir getan, sagt Jesus. Und damit ist die Verantwortung ganz klar delegiert, nämlich an uns Menschen, alle Menschen, nicht nur Baptisten, an alle Menschen. Hörsting weiter, schreibt weiter. Es geht hier gar nicht um soziales Engagement. Und es geht hier auch nicht um das Eintreten für Humanität. Es geht hier nicht um schlichte Achtung von der Menschenwürde, was ja alle schon für sich genommen sehr gute Themen sind, sondern es geht hier um den Kern des Glaubens, um den Kern unseres Glaubens. Es geht um Gott, es geht um Christus, es geht um Gericht und um Heil. Nochmal zurück in die NS-Zeit. Jesus Christus ist Gottes Zuspruch und Anspruch auf unser ganzes Leben. Nochmal, Jesus Christus ist Gottes Zuspruch und Anspruch auf unser ganzes Leben. Das ist eine Formulierung der Barmer Theologischen Erklärung in der Zeit des Nationalsozialismus. Und Herr Hösting sagt, genau das ist die Botschaft des Gleichnisses von Weltgericht. Ihr könnt Christus nur im Gesamtpaket haben, sagt Matthäus, der sie in seinem Evangelium für uns aufgeschrieben hat. Und ihr könnt auch nicht sagen, das Eigentliche ist der Gottesdienst, also die Sonntagsmorgensveranstaltung, und das Gebet und die Beziehung zu Christus, also die gelebte persönliche Frömmigkeit. Und erst dann kommt die Ethik und erst dann kommt die Gerechtigkeit und erst dann kommt die Politik und was weiß ich nicht alles. Das könnt ihr nicht sagen, denn was ihr dem Geringsten seiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr Christus selbst getan. Und das Gericht ist wichtig, weil unser Tun und auch unser Nichttun nun mal Konsequenzen hat. Zum Schluss. Dieses Gleichnis, dieser Text vom Weltgericht, ist und bleibt eine Zumutung. Und dieser Zumutung dürfen und müssen wir uns stellen. Das Gute an diesem Text ist, dass der Richter uns gleichzeitig einen Ausweg gibt. Der Richter, der da beschrieben wird, schenkt uns eine Möglichkeit. Christus bietet uns an, ihm in den Geringsten zu begegnen. Worauf warten wir noch? Amen.